Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, des Podcasts der Leipziger Scientists for Future. Heute mit dem sehr spannenden, weil auch zwiespältigen oder vielfältigen Thema der Verteidigungsindustrie, Rüstungsindustrie und Nachhaltigkeit. Da habe ich mir eingeladen, den Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, BDSV e.V., und zwar Hans-Christoph Azpodin. Hallo, Herr Azpodin.
Hallo, grüße Sie.
Ja, freut mich erstmal, dass Sie da zusagen. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen verwundert, als ich das gelesen habe, aber man ist ja offen für vieles und möglicherweise ist der Ansatz ja gar nicht so überraschend, wie er sich für mich erstmal ausgemacht hat. Es gibt auf der Homepage des BDSV, der ja einfach der Bundesverband der Rüstungsindustrien in Deutschland ist, das kann man einfach so sagen,
ne? Ja, kann man sagen. Ich kann da gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen.
Können Sie gerne noch zwei, drei Sätze sagen, genau. Und da geht es dann halt um die Sicherheit, ist die Mutter aller Nachhaltigkeit. Da kommen wir gleich dazu. Deswegen erstmal, wie Sie schon vorgesehen haben, erstmal zum BDSV vielleicht von Ihnen noch ein paar Worte und auch noch über sich persönlich, wenn Sie möchten.
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Zum BDSV, also der Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, umfasst etwa 200 Unternehmen, die eines gemeinsam haben. Alle diese Unternehmen sind Ausrüster von staatlichen Sicherheitsorganen und Streitkräften, vorzugsweise in der EU und in der NATO. Und darüber hinaus gibt es natürlich das Thema Rüstungsexport auch in andere Länder. Aber das erfolgt unter kompletter Aufsicht und Entscheidungsautorität der Bundesregierung. Das heißt, hier hat die Industrie überhaupt nichts zu entscheiden. Das macht die Bundesregierung, und nur wenn sie entscheidet, dass etwas exportiert werden soll, dann passiert das auch. Zu mir persönlich, ich bin ein Industriegewächs. Ich war lange bei ThyssenKrupp im Konzern tätig, habe dort die Werftengruppe geleitet, ThyssenKrupp Marine Systems, die eben einen großen Anteil auch an militärischem Schiffbau hat. Und so bin ich dann letztlich in die ganzen Fragen der verteidigungswirtschaftlichen Themen gekommen und habe auch den Verband, den BDSV, seinerzeit mitgegründet und bin jetzt seit knapp 5 Jahren Hauptgeschäftsführer.
Sie haben eine Kampagne auf der Homepage der BDSV, des BDSV. Da steht erstmal sehr groß: Sicherheit ist die Mutter aller Nachhaltigkeit. Gut, ist ein sehr allgemeiner Spruch, den man ein bisschen präzisieren müsste, um es zu verstehen, wie meinen Sie es. Deswegen würde ich vielleicht erstmal die Frage zur Nachhaltigkeit, also was beschreiben Sie damit Nachhaltigkeit?
Ja, sehr gerne. Also viele unserer Zuhörer werden wahrscheinlich ja bei Nachhaltigkeit in allererster Linie an Umweltthemen denken. Aber wir alle wissen auch aus dem Green Deal, den die EU-Kommission aufgesetzt hat, dass Nachhaltigkeit eben auch soziale Komponenten umfasst. Und wir sehen das ja gerade auf sehr schmerzliche und tragische Weise in der Ukraine, was passiert, wenn Sicherheit und Frieden für die Menschen nicht gegeben sind. Sofort gibt es auf der einen Seite keinen Umweltschutz, da brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden, wenn Krieg herrscht. Und auf der anderen Seite aber auch ganz persönlich für die Menschen keinen Zugang zu Wasser, keinen Zugang zu anderen Gütern wie Kleidung, Nahrung, Bildung. Und das ist ja im Grunde das, was im weiteren Sinn Nachhaltigkeit meint, nämlich die Lebensgrundlagen, die es zu erhalten gilt, für künftige Generationen. Und daher leitet sich auch unser Slogan ab. Wir sagen eben, und ich glaube, da spricht gerade vor dem Hintergrund dieser tragischen Ukraine-Ereignisse sehr, sehr viel dafür, in dem Moment, wo Sicherheit und Frieden nicht gegeben sind, ist auch aller anderen Art von Nachhaltigkeit der Boden entzogen. Also ist Sicherheit die Mutter aller Nachhaltigkeit, und Sicherheit wird eben, auch das haben wir durch die Ukraine nochmal gelernt, leider nicht durch Verträge gewahrt, sondern durch Abwehrbereitschaft, durch Abschreckungsfähigkeit, durch Verteidigungsfähigkeit, also mit anderen Worten, durch gut ausgerüstete Streitkräfte und Sicherheitsorgane.
Sind unsere Streitkräfte gut ausgerüstet hier in Deutschland oder der NATO? Ich meine, Sie beliefern vor allem NATO-Staaten, NATO-Länder, oder?
Ja, wir beliefern Streitkräfte in natürlich die Bundeswehr in erster Linie. Das ist sozusagen unser Prime-Kunde, darüber hinaus in der EU und in NATO-Ländern. Und wenn Sie mich fragen, ob die Bundeswehr gut ausgerüstet ist, dann ist die Antwort natürlich nein. Denn wir haben über viele Jahre gemeint, wir können es uns leisten, die Bundeswehr runterzusparen, also praktisch an der klassischen Verteidigung zu sparen. Das, was jetzt mit dem Sondervermögen der 100 Milliarden Euro von der Bundesregierung zusätzlich ausgegeben wird über die nächsten Jahre, ist eigentlich nur das, was in den früheren Jahren nicht investiert wurde. Und wir werden, auch das hat der Bundeskanzler ja sehr deutlich gesagt in seiner Regierungserklärung, die Verteidigungsausgaben jetzt über die nächsten Jahre auf die 2% vom Bruttoinlandsprodukt erhöhen, die man der NATO schon längst zugesagt hat. Und das ist absolut auch das, was die Bundeswehr in Ausstattung braucht.
Wenn man jetzt weiterdenken, also ist Sicherheitstechnik dann auch die Mutter aller Nachhaltigkeit, wenn Sicherheitstechnik auch ein Leopard-2-Panzer sein kann, der auch als Angriffsmittel verwendet werden kann, und zwar von jeder Armee erstmal, die sie kauft. Also
ja, ich würde noch mal ein bisschen mehr von der Grundlinie argumentieren. Also der Spruch heißt ja nicht von ungefähr, Sicherheit ist die Mutter aller Nachhaltigkeit. Und die Außenministerin hat es gerade in der letzten Woche noch mal in einer Rede, die man auf der Homepage des Auswärtigen Amtes nachlesen kann, nochmal sehr umfassend dargestellt, wie Sicherheit sozusagen unsere freiheitliche Lebensgrundlage gewährleistet. Und Sicherheit besteht natürlich nicht nur aus Gerät. Sie besteht genauso aus motivierten, abwehrfähigen und verteidigungsbereiten Streitkräften. Aber beides muss eben zusammenkommen. Streitkräfte, die nur mit Boxhandschuhen kämpfen, können eine Abschreckung nicht gewährleisten, sondern es muss ganz klar modernes Gerät sein, was eben auch in der Lage ist, mögliche Aggressionen per Abschreckung auch zu verhindern. Also beides muss zusammenkommen.
Also aber schon ein Schwerpunkt bei der Nachhaltigkeit wären dann die Defensivwaffen.
Ja, natürlich. Ich meine, wir reden ja über EU und NATO, und alle Streitkräfte in EU und NATO sind per se mit einem defensiven Auftrag ausgestattet. Das können Sie ja bei uns auch im Grundgesetz ganz klar nachlesen. Es geht überhaupt nicht um irgendwelche aggressiven Anwandlungen, sondern es geht ausschließlich darum, das NATO-Territorium gegen mögliche Aggressionen zu verteidigen und im Vorfeld bereits eine Abschreckung zu gewährleisten, die möglichst verhindert, dass es zu dieser Aggression kommt.
Wir machen ja immer noch das Ding, dass wir Landstreitkräfte für in der Masse eines Weltkriegs aufbauen oder auch schon aufgebaut haben und weiter aufbauen, weiter erneuern. Obwohl es diesen Krieg in der Form nicht gibt. Also wenn man
Das ist nicht so ganz richtig. Also wir haben seit der Wiedervereinigung gerade die Landstreitkräfte extrem zurückgefahren gegenüber dem Status vorher während des Kalten Krieges. Wir sind seit 2014 wieder ein bisschen mehr auf Landes- und Bündnisverteidigung ausgerichtet, mit der Maßgabe, dass wir in der Lage sein müssen, bestimmte NATO-Missionen, die NATO vereinbart hat, auch tatsächlich auszustatten. Damit tun wir uns bisher schwer. Und da müssen wir noch gewaltig zulegen, damit wir das schaffen. Aber generell nochmal, also wir sollten uns jetzt nicht in zu konkreten Überlegungen verlieren, wer welcher Gegner in welchem Zusammenhang sein könnte. Faktum ist, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass vertragliche Ordnungen den Frieden alleine nicht gewährleisten. Das haben wir leider durch die Ukraine-Invasion schmerzlich nochmal erfahren müssen. Und wir müssen gewappnet sein dagegen, dass es eben Mächte gibt, die sich an Verträge und an internationale Vertragsordnungen im weitesten Sinne nicht halten. Wie die Bedrohung dann genau aussieht, darüber ist ja auch viel geschrieben worden in den letzten Jahren. Es geht ja nicht nur um militärische Bedrohung im engeren Sinne, sondern es geht um die sogenannte hybride Bedrohung. Das heißt, man muss damit rechnen, dass in einem Aggressionsszenario eben auch die Zivilgesellschaften angegriffen werden, dass es zu Hackerangriffen kommt. Wir sehen das ja alles im Prinzip schon oder haben es schon gesehen. Das sind ja keine neuen Dinge. Das heißt, wir müssen uns ganzheitlich schützen, auch im Hinblick auf die Zivilgesellschaft, auf unsere kritischen Infrastrukturen. Das sind alles Themen, die man jetzt halt nochmal in einem neuen Licht betrachten muss.
Ich würd ja gar nicht so reinhacken, aber ist das dann nachhaltig, wenn ich das erkaufe, also auf der nachhaltig Klimaseite, eben auf unsere Kinder rücken, wenn ich das erkaufe mit einem CO2-Ausstoß, der, naja, auf lange Sicht in ein Weltkriegs-, also atomkriegsartiges Szenario die Welt führen würde, durch Klimawandel, nicht durch Bomben.
Ja, da würde ich gerne abgestuft darauf antworten. Ich glaube, man kann sich sehr schnell darauf einigen, dass ein Krieg und Zerstörung, wie wir sie jetzt gerade in der Ukraine sehen, auch unter anderem, also primär natürlich für die Menschen furchtbar ist, aber auch für die Umwelt und alles, was damit zusammenhängt, eine Megakatastrophe ist. So, das heißt also, diesen Status zu verhindern, ist, glaube ich, auch im Sinne von Umweltschutz das Allerwichtigste. So, jetzt waren wir uns ja einig oder sind wir uns einig, dass es zum Verhindern von Krieg eben auch militärische Abschreckung bedarf. So, wie diese militärische Abschreckung im Einzelnen aussieht, ist jeweils auch von der Bedrohung abhängig. Aber ich glaube, man kann sagen, militärische Abschreckung bemüht sich um darum, auch CO2 schonend zu sein, kann es aber nur in bestimmten Grenzen, weil einfach die Einsatzzwecke des Gerätes dem Grenzen setzen. Also beispielsweise, wenn Sie jetzt sagen, ein Panzer verbraucht viel Sprit, ja, dann ist das so und Sie können den jetzt nicht einfach einen Elektromotor einbauen und den irgendwo an die Steckdose anschließen, weil das passt halt nicht zum Einsatzzweck. Also das heißt, ich kann Ihnen sagen, auch aus unseren Gesprächen mit Streitkräften in der EU und in der NATO, die Streitkräfte machen sich auch Gedanken darüber, wie sie zumindest im Normalbetrieb, also im Friedensbetrieb, auch klimaschonend und CO2-minimierend unterwegs sein können. Aber es gibt natürlich beim Gerät immer Grenzen, die durch die Einsatzzwecke bedingt sind. Und von daher muss man hier einen Mittelweg gehen und kann nicht eine schwarze, Schwarz-Weiß-Lösung anstreben. Das geht nicht.
Aber wir sehen es doch auch wieder in der Ukraine. 6 Milliarden Dollar Rüstungsausgaben im Jahr gegenüber 60 Milliarden Dollar Rüstungsausgaben. Also 60 Milliarden sind die Russen. Dass ein kleines, schlagkräftiges, gut trainiertes, technisch gut ausgestattetes Heer oder Armee allgemein, also auch ne, übers Heer hinaus, sehr viel sinnvoller wäre, wenn man das dann nachhaltig nennen mag, als diese, ich sag mal, Massenauffahrerei an Gerät, muss man ehrlich sein, die ihnen als Verband natürlich am meisten Umsatz bringt.
Ja, aber es geht uns nicht um Umsatz. Das ist überhaupt nicht das Thema, sondern wir müssen das ganze Thema ja nochmal sozusagen vom großräumigen Betrachtungswinkel her betrachten. Also es geht zunächst mal darum, möglichst Kriege zu verhindern. Ich glaube, da sind wir uns einig. Also sowohl unter dem menschlichen Aspekt wie auch unter dem Umwelt- und Klimaaspekt, unter jedem Aspekt eines menschenwürdigen Daseins gilt es, Kriege zu verhindern. So. Es kann natürlich sein, das ist ja das, worauf Sie anspielen, dass ein Extremszenario des Klimawandels am Ende auch zu Auseinandersetzungen führt, auch zu feindseligen Auseinandersetzungen führt. Deswegen stimmen wir ja alle überein und auch unsere Politiker propagieren das ja entsprechend, dass wir uns um die Eindämmung des Klimawandels bemühen müssen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Das heißt, wir müssen wirklich versuchen, dass wir eine Erderwärmung verhindern. Das passiert ja auch nach. Aber wenn es nun eine Auseinandersetzung gibt, dann geraten diese Ziele natürlich plötzlich ein Stück weit in den Hintergrund. Und deswegen gilt es, solche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Ich will hier nicht Ihren Vergleich weiterführen zwischen irgendwelchen Armeen. Ja, ich meine, was die Russen tun in ihrer Rüstung, das will ich schon gar nicht bewerten. Die Amerikaner haben natürlich eine Rolle, die über die ganze Welt sozusagen sich erstreckt. Das muss man auch sehen. Also von daher glaube ich, sind Vergleiche immer schwierig. Insgesamt muss man eine Balance finden. Also man muss Weltziele, und das Thema Klimaschutz ist ein Weltziel, muss man die Möglichkeit verfolgen. Dazu würde für mich auch immer gehören, dass man versucht, alle kriegerischen Auseinandersetzungen nach Möglichkeit zu vermeiden, denn die laufen diesem Weltziel entgegen. Und wie man das dann macht, ist im Einzelnen halt regional unterschiedlich, aber klar ist, ohne bewaffnete Abschreckung geht es nicht, was gerade das Beispiel, was wir vor Augen haben, wieder zeigt.
Genau, da muss man ehrlich sein, Sie sind ein Verband, also ein Lobbyverband für Rüstungsindustrie, Sie verdienen da dran. Gäbe es diese Rüstung nicht, würden sie nichts verdienen.
Wirtschaftsunternehmen müssen Geld verdienen, sonst können sie nicht bestehen. Aber wir bewegen uns ja in einem Markt. Das heißt also, wenn es die Nachfrage nicht gäbe oder wenn es weniger Nachfrage gäbe, dann würde sich halt dieser Wirtschaftszweig, wie das immer dann passiert, anpassen müssen an eine reduzierte Nachfrage. Das würde er sicherlich auch tun. Also von daher ist es nicht so, dass, das ist ja immer so ein Vorurteil, was viele Leute haben, die meinen, eine solche Branche versucht sich selber zu perpetuieren, indem sie immer dafür sorgt, dass es Konflikte gibt und so weiter. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir sind genauso wie alle anderen Institutionen hier auf deutschem Boden auch den Zielen des Grundgesetzes verpflichtet und wir wollen, dass wir im Rahmen der Abwehr gut aufgestellt sind, aber wir haben auch kein Interesse daran, dass wir zu irgendwelchen friedensstörenden kriegerischen Auseinandersetzungen beitragen. So ist übrigens auch, weil Sie wollten das ja nicht diskutieren, aber so ist übrigens auch unsere Regulatorik ausgestaltet für Rüstungsexport. Also es gibt keinen Rüstungsexport aus Deutschland, wenn die Gefahr besteht, dass die Waffen in falsche Hände kommen oder zu irgendwelchen friedensstörenden Maßnahmen beitragen.
Sie haben selber gesagt, die Mobilität ist wichtiger als der Umweltschutz in der Technik. Nur ist unter diesen Voraussetzungen, wenn man sich das alles anschaut, die immensen Massen an Emissionen aus der Militärtechnik und auch die verständliche Fokussierung mehr auf den Wirkungsgrad des Geräts als auf den Umweltschutz des Geräts, ist das dann noch einer Mutter der Nachhaltigkeit würdig?
Also ich weiß auch aus vielen Diskussionen, dass sich viele Menschen schwer tun, sozusagen diesen in unserer Denke als primär umweltbezogen definierten Begriff Nachhaltigkeit quasi so mit Sicherheit und dann noch mit Sicherheit durch militärisches Ausrüsten, sage ich mal, in Verbindung zu bringen. Aber ich meine, nochmal, bei einer ganzheitlichen Betrachtung, für die ich also werben möchte, ist es sowohl in der Umwelt, Umweltbezug, aber auch bezogen auf die soziale Nachhaltigkeit, die ja in diesen Tagen auch immer wieder diskutiert wird. Ja, und soziale Nachhaltigkeit sind eben im Grunde die Werte, die in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert sind. Ist einfach klar, dass ohne Sicherheit in einem sehr fundamentalen Sinne, und da meine ich auch nicht nur die Sicherheit, die durch militärische Abschreckung hergestellt ist, sondern Sicherheit in einem umfassenden Sinne unserer Lebensbedingungen nicht denkbar. Und für mich ist immer das Beispiel jetzt der Menschen in der Ukraine. Wir sehen ja alle diese schrecklichen Bilder. Wir sehen Leute, die in ihren Wohnungen ausgebombt sind, die alles verloren haben, die jetzt mit einem Rucksack und ein paar Habseligkeiten über irgendwelche über zerstörte Brücken laufen und so weiter. So, und die ihre Suppe mit Regenwasser kochen. Ja, ich meine, da sieht man, dass in dem Moment, wo Sicherheit nicht mehr da ist, und zwar im Sinne von Frieden und friedlichen Lebensumständen, alles andere sofort zusammenbricht. Und zwar das, was ein menschenwürdiges Leben ausmacht. Und ich komme nochmal zurück auf die Definition, die ja letztlich seit dem Mutland-Report von 1987 eigentlich etabliert ist, sozusagen als Basis von Nachhaltigkeitsverständnis. Das eben Nachhaltigkeit bedeutet der Schutz unserer Lebensgrundlagen für unsere Generation, aber auch für die nächste Generation. Und diesen Schutz der Lebensgrundlagen können Sie nicht gewährleisten, und zwar in einem sozialen Sinne, aber auch in einem Umweltsinne, wenn Sie Sicherheit nicht haben. So, jetzt ist ja die Frage, die Sie stellen, erkaufe ich mir nicht diese Sicherheit mit um einen Preis, der wieder in sich sozusagen Nachhaltigkeit gefährdet? Das ist ja so ein bisschen
genau, Unsicherheit bringt, tatsächlich klimatische und damit soziale und so weiter staatliche Unsicherheiten bringt.
Aber das ist ein Thema, was man wahrscheinlich, also ich kann es zumindest nicht naturwissenschaftlich sauber auflösen. Ich glaube nur, dass in dem Moment, wo sie eben eine Abwesenheit von Sicherheit in Gestalt von Krieg haben, dann der Preis noch viel höher ist. Ja, und auch das sehen wir ja, also was Zerstörung anrichtet. Ich kann jetzt Zerstörung nicht messen in Umweltbelastung oder in, also ich weiß jetzt nicht, was passiert in der Atmosphäre etc. etc. Das sind alles Fragen, da gibt es sicherlich schlaue Leute, die das besser aufklären können. Aber klar ist, dass kriegerische Auseinandersetzungen neben allem anderen Leid, was sie für Menschen bringen und in sozialer Hinsicht bringen, dass sie eben auch noch zusätzlich die Umwelt belasten. Und ich fürchte, dass sie die mehr belasten, als meinetwegen der eine oder andere Liter Kerosin, der verbrannt wird, um eine Abschreckungsfähigkeit herzustellen. Aber wie gesagt, diese beiden Dinge jetzt sauber gegeneinander aufzuwägen und führt ja sowieso in die Irre, weil es würde ja am Ende in der Konsequenz bedeuten, dass man, weil ein paar Sprit verbraucht, weil ein Flugzeug viel Kerosin verbraucht, lasse ich es lieber am Boden oder bewege es nicht oder habe es gar nicht. Sprich, ich verzichte auf Abschreckung, weil dann ist mir sozusagen das bisschen Krieg, was dann vielleicht entsteht, unter Umweltgesichtspunkten lieber. Das wäre eine tief zynische, unmenschliche Abwägung, die sich für mich total verbietet.
Ja, wenn man das Problem nur so auflösen kann. Aber es gibt ja mehrere Lösungswege. Also es ist ja zum Beispiel auch so, dass Rüstungsfirmen aus Wertpapierfonds meines Wissens zumindest ausgeschlossen sind, aus grünen Wertpapierfonds, grundsätzlich, weil Rüstungsindustrie.
Ja, fälschlicherweise.
Was heißt fälschlicherweise? Wenn ich die Geräte herstelle, die im Vergleich allerhöchstens noch mit einem Formel-1-Boliden Energie verbrauchen und das nicht nachhaltig und das in riesigen Massen, wenn meine Industrie auf sehr viel Metallverarbeitung, die auch in der Regel nicht nachhaltig ist und so weiter, also wenn mein CO2-Fußabdruck einer der größten des Planeten ist, und das ist bei Militärtechnik so, dann ist das nicht unbedingt grün.
Also lassen Sie mich da nochmal drauf kommen. Also erstmal Ihre Annahme, dass es immer um Masse geht sozusagen und dass auch aus dem Verkaufsinteresse eine Industrie getrieben ist, das ist so meines Erachtens nicht richtig. Also es geht nicht immer und überall um Masse, sondern es gibt ja letztlich militärische Planungen, ja, die sich sehr genau überlegen, was sie wo an Rüstung brauchen, um erkannten Bedrohungen begegnen zu können oder beziehungsweise eine Abschreckung dagegen aufbauen zu können. Und das ist nicht überall Masse. Das ist teilweise auch sind Dinge, die mehr sich im qualitativen Bereich bewegen. Also insofern
als auch wahrscheinlich.
Da wäre ich jetzt etwas zurückhaltend. So, das andere Thema. Wir bewegen uns im Grunde bei dem, was Sie ansprechen, also sozusagen der CO2-Abdruck der Verteidigungsindustrie, nenne ich das mal, ja, oder der Produkte, die Verteidigungsindustrie herstellt.
Dann nehmen wir die ganze Industrie dazu, weil das ist ja auch die Produkte, die in den Produkten stecken, und dann muss ich das Produkt bewegen, um es warm zu halten. Das ist ja relativ relevant.
Also da bewegen wir uns natürlich auf einem Level, der zumindest nicht überall, weil die Einsatzzwecke besondere sind, aber in Teilen vergleichbar ist mit dem, was andere Industrien ja auch machen. Ja, also andere Industrien produzieren auch und müssen sich darum bemühen, in ihrer Produktion immer besser zu werden im Hinblick auf Klimaneutralität etc. Also ich sag mal, alle Unternehmen, zumindest in Deutschland und in Europa, haben das Ziel, entsprechend den europäischen Zielsetzungen, ihre wirtschaftlichen Verhaltensweisen so zu optimieren, dass sie in Richtung Klimaneutralität sich entwickeln.
Aber ja? Da muss ich kurz unterbrechen. Da sind Sie ja auch großteils Nutznießer als Rüstungsindustrie, weil Sie müssen Ihre Zahlen nicht veröffentlichen, nicht weitergeben. Und die Großteil, also das ganze Stahl, der gemacht wird, um dann in Panzerform gepresst zu werden, mal einfach gesagt, der ist ja auch schon zivilindustriell hergestellt. Und da geht das bleibt ja dort liegen, die CO2. Also da ist ja eigentlich.
Ja, das stimmt nicht ganz. Also Sie gucken ja auch in die Lieferketten rein. Mhm. Und natürlich gibt es auch bei uns viele Unternehmen, die Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen und so weiter. Also es ist nicht so, dass jetzt unsere Industrie davon ausgenommen wäre.
Rheinmetall zum Beispiel, oder? Ist da relativ.
Rheinmetall ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die genauso ihre Berichtspflichten gegenüber den Aktionären und der Öffentlichkeit haben, wie alle anderen Aktiengesellschaften auch. Aber lassen Sie mich nochmal auf einen anderen Aspekt dabei kommen. Also das Problem, was wir haben, ist ja nicht, dass wir uns irgendwo von anderen Industrien abheben mit unserem Bestreben, auch klimaneutral zu werden, sondern das Problem, was wir haben, ist, wenn wir dieses tun und wenn wir dieses erreichen und sogar wenn wir gut darin sind, gibt es viele Akteure in der Gesellschaft, die sagen, das interessiert mich trotz allem gar nicht, weil diese Leute produzieren ja Waffen und Waffen sind für mich per se sozusagen das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Und darauf bezieht sich halt unser Slogan auch. Ja, also ich sag mal, wir müssen einfach ein Verständnis etablieren und das muss erlaubt sein in einer Gesellschaft, die zumindest auf Regierungsebene überall erklärt, dass sie abwehrbereit sein will. Gerade hat die EU einen Strategic Compass erarbeitet, der erklärt, dass wir mehr Resilienz wollen, mehr strategische Autonomie in Europa wollen, etc. etc. So, wenn wir dieses alles proklamieren, dann kann es nicht sein, dass irgendwelche Akteure in Finanzmärkten beispielsweise sagen, okay, diese Industrie kann so klimaneutral produzieren, wie sie will und so gut sein wie andere auch, aber sie produziert Waffen und deswegen ist sie nicht nachhaltig. Und genau darauf richtet sich auch unser Slogan, dass wir sagen, wir sind eigentlich das Gegenteil von dieser Annahme. Wir leisten mit dem, was wir produzieren, nämlich den Waffen, die wir produzieren für Streitkräfte und Sicherheitsorgane in Europa und in der NATO, eben einen Beitrag zur Sicherheit und damit zur Nachhaltigkeit. Das ist halt für viele offenbar eine schwierig zu beschreitende Brücke, aber es hat gerade damit zu tun, dass es hier eben diese Vorbehalte gibt nach dem Motto, die Leute machen Waffen und Waffen sind per se sozusagen ungrün und nicht nachhaltig. Das ist eben falsch.
Wiederum, sie produzieren Technik, die so viel CO2 in solchen Massen ausstößt, dass wir damit Nachhaltigkeitsziele verfehlen werden. Also ist das nicht eher Sicherheit ist die Mutter aller Nachhaltigkeit, so argumentiert, wie sie es argumentieren? Wäre das nicht ein Köfferchen, mit dem man bei Ihnen in Vorstand gehen könnte und sagen könnte, Leute, wir müssen was ändern, auch wenn es uns vielleicht ein bisschen was an Umsatz kostet und Prozenten, wenn wir wirklich nachhaltig sein wollen? Weil die Sicherheitsaspekt, ja, aber nachhaltig ist die Masse an Gasen, das ist halt nicht nachhaltig.
Ich höre Ihnen ja sehr aufmerksam zu. Ja. Und ich glaube, da ist so ein Bruch im Denken, also zumindest aus meiner Sicht. Ja, Sie sehen natürlich Nachhaltigkeit immer in erster Linie bezogen auf das Thema Klima. Das kann man so machen.
So wird das heute benutzt, der Begriff, seit vielen Jahren, vor allem seit der Fridays for Future Bewegung. Also das Nachhaltigkeit ist absolut gelabelt als grünes Energiethema. Und das weiß Sie vielleicht nicht, aber das weiß jeder, der sich so einen Slogan ausdenkt, weiß das also in diesen Zeiten.
Nein, Widerspruch. Totaler Widerspruch. Echt. Okay. Also muss ich gegenhalten, weil das stimmt ja nicht. Ich meine, die EU arbeitet ja gerade an einer Taxonomie für Nachhaltigkeit, ja, für nachhaltige Aktivitäten, so heißt das. EU Taxonomy for Sustainable Activities. So, und da gibt es ein Kapitel, das dreht sich um Umwelt. Das ist ein großes Kapitel, aber Sie kennen den Dreiklang ESG, Environmental Social Governance. Das heißt, das finden Sie auch in den Aussagen der Kommission. Der Vizepräsident Timmermans hat gesagt, es gibt keinen Green Deal ohne eine soziale Nachhaltigkeit. Ja, also das Thema soziale Nachhaltigkeit ist genauso relevant. Und ich erinnere daran, dass am 28. Februar, das war einen Tag nach der Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz zur Ukraine, ein Beratungsgremium der Kommission, EU Platform on Sustainable Finance, einen Bericht über die Empfehlung für Kriterien zur sozialen Nachhaltigkeit vorgelegt hat. Und dieses Thema der sozialen Nachhaltigkeit ist genauso real wie das Thema der Umweltnachhaltigkeit. Also Sie können diese, Sie können diese Sphären nicht einseitig sehen. Und da sehe ich genau das Problem in Ihrem Denkansatz, den Sie eben nochmal erläutert haben. Ich meine, wenn Sie auf der einen Seite sagen, ihr macht Produkte, die einen so großen CO2-Footprint haben, dass die sozusagen unsere ganzen Bemühungen Klimaneutralität tendenziell zunichte machen. Und darum könnt ihr nicht nachhaltig sein. So etwa ist ja Ihre Argumentation.
Verkürzt,
ja. Dann läuft ihr ja letztlich rein in einen idealistischen Zirkelschluss irgendwo. Also wenn Sie sagen, okay, wenn ich mit diesem Ansatz eben es erreichen kann und sagen, ich statte meine Streitkräfte nicht aus mit diesem Gerät, ja, oder ich statte sie nur mit Gerät aus, was im Einsatz vielleicht nicht einsatzfähig ist, weil es irgendwelche Batterien an Bord hat und einer Steckdose geladen werden muss und die Steckdose ist halt gerade nicht da im Einsatz, dann akzeptieren sie ja, dass sie keine Abschreckungsfähigkeit haben und dass sie keine Verteidigungsfähigkeit haben, was in einer idealen Welt funktioniert, in einer Welt, wo sie am Ende sagen können, okay, ich lebe halt unter Freunden, ich lebe in vertraglich geregelten, den Frieden gewährleistenden Umständen. Und nochmal, wir haben das ja in Europa alle geglaubt. Wir waren ja alle, ich war ja bis vor einigen Wochen der Meinung, dass unsere europäische Friedensordnung dieses gewährleistet. Aber wir haben doch lernen müssen, dass es Menschen gibt, die sich daran nicht halten und die nur sozusagen die Sprache von Abwehrfähigkeit und Verteidigungsfähigkeit verstehen. Und wenn dem doch so ist, dann muss das doch das oberste Ziel sein, das zunächst mal herzustellen, denn jede Art von Krieg ist A, eine menschliche Tragödie ersten Ranges und B, eine Zerstörung von Umweltwerten, die auch ganz erheblich ist. Ja? Also wenn Gebäude zerstört werden, wenn Geschosse abgefeuert werden, etc., etc. Das mag man sich ja alles gar nicht ausdenken, was das für die Umwelt bedeutet. Ist ja auch ein zweitrangiges Thema gegenüber den menschlichen Themen, die dort zur Debatte stehen. Also ich glaube, wir müssen Nachhaltigkeit ganzheitlich verstehen. Es führt kein Weg dran vorbei. Die EU tut das im Übrigen auch. Und wenn sie dann eben auf die Kriterien der sozialen Nachhaltigkeit, wie sie jetzt gerade vorgeschlagen worden sind von der Beraterkommission der EU, dann finden Sie dort eben zu unserem Erstaunen diese Basiswerte wie Frieden, Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit finden Sie nicht, sondern Sie finden Arbeitsschutz, Verbraucherschutz, inklusive Gesellschaften, Rechte indigener Völker etc. etc. Das sind aber alles Dinge immer aus der postmaterialistischen Wertewelt, aber nicht die Basiswerte. So, also das war jetzt meine Gegenrede. Okay. Ja.
Jetzt haben Sie noch vorhin gesagt, Funktion vor Umweltschutz und haben gemeint, okay, was soll ich denn machen? Sollen wir dann keine Panzer hinstellen, die fahren können, damit es nachhaltig genannt wird? Nee, ich würde sagen, nehmen Sie eine einfache Lösung, nennen Sie es nicht nachhaltig, weil nachhaltig ist es halt nicht. Also das führt mich jetzt einmal zum Punkt zurück, bevor wir jetzt hier, wenn wir uns nicht einig werden.
Ich kann noch darauf antworten. Also okay. Sie sind ja sozusagen der Beschützer eines Nachhaltigkeitsbegriffs im engeren Sinne. Sie wollen den unbedingt auf
in dem Fall, wo es bewusst so weit gefasst wird, ja.
Ja, gut, aber ich meine, finden Sie es denn richtig? Stellen wir mal die Gegenfrage. Also was wir ja erleben ist, es gibt etliche Akteure in unserer Gesellschaft, also ich nenne mal jetzt viele Banken, die das heute so machen, die werden von der EU angehalten, sich um die Nachhaltigkeit ihrer Kunden Gedanken zu machen. Und die sagen dann, ja gut, also Waffen, Rüstung, das wollen wir alles nicht, das finden wir, ist irgendwie nicht nachhaltig. Und da schmeißen wir alles aus unserem Geschäftsportfolio raus. Ja, also wir haben reihenweise Banken, die die Kontoverbindungen zu Unternehmen unseres Verbandes gekündigt haben oder die denen keine normalen Bankprodukte mehr geben. Demnächst fangen das jetzt auch die Versicherer an und so weiter. Also alles sozusagen festgemacht an einem oberflächlichen, unvollständigen Verständnis des Begriffs Nachhaltigkeit. Sozusagen Nachhaltigkeit ist was Gutes, Waffen sind nicht gut, also nicht nachhaltig, also weg damit. Folge ist, dass es irgendwann eine Industrie, die Streitkräfte ausstattet, nicht mehr geben kann. So, auch das ist ein Hintergrund, warum wir sagen, wir vertreten einen umfassenderen Nachhaltigkeitsbegriff. Wir vertreten einen Nachhaltigkeitsbegriff, der sozusagen die sozialen Komponenten mit einschließt und der sagt, Sicherheit in einem sehr umfassenden Sinne ist eben für alle andere Art von Nachhaltigkeit inklusive Umwelt eine Voraussetzung. Und da kommen wir eben auch her. Ja? Wir versuchen sozusagen, diese Leute, die sich da einen schlanken Fuß machen, mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, indem wir sagen, du hast es falsch verstanden. Richtig verstanden müsstest du eigentlich sagen, das, was diese Industrie tut für unsere Streitkräfte, für unsere Polizei und so weiter, ist im ureigensten Sinne nachhaltig. So, das ist dann ein erweiterter Nachhaltigkeitsbegriff gegenüber dem, der Ihnen vorschwebt, das gebe ich zu, aber keiner, der nicht in der öffentlichen Debatte auch verankert wäre.
Also wenn Sie jetzt gerade sagen, wie viele Banken aufgrund von dem Begriff Nachhaltigkeit ihrer Industrie Möglichkeiten, Konten entzieht und so weiter und so fort, Gelder entzieht meinetwegen und so weiter, Unterstützung entzieht auf monetärer Ebene, in welcher Form auch immer. Und Sie jetzt da einen Begriff der Nachhaltigkeit formen wollen, der darüber hinausgeht, um da wieder ne, als Gegen, als Waffe quasi, als Waffe gegen dieses Problem, sie möchten es lösen, dann ist es ja doch wieder eine Kampagne zum Geldverdienen.
Nee, es geht nicht ums Geld, sondern es geht einfach
darum. Warum geht es bei Banken sonst?
Ja, gut, also ich sag mal, ein Konto haben ist ja nicht, ist ja ein Arbeitsmittel sozusagen. Es geht ja letztlich darum, wenn Sie zum Beispiel die Bundeswehr beliefern, ja, dann brauchen Sie für das Beschaffungsamt eine Bankgarantie, weil die gibt Ihnen eine Anzahlung und dagegen müssen Sie eine Bankgarantie stellen. So, das ist ein ganz normaler Geschäftsvorfall. Wenn Ihnen jetzt eine Bank wie die Deutsche oder die Commerzbank oder wer auch immer sagt, die Bankgarantie kriegt ihr nicht, weil ihr liefert ja an die Bundeswehr. Ja, dann ist das, dann hat das mit Geld nichts zu tun, sondern das ist einfach die Verweigerung eines normalen geschäftlichen Vorgangs, den man halt braucht, um seinen Kunden beliefern zu können. Und so ähnlich halt zeichnet es sich bei vielen Versicherungen ab, die jetzt sagen, für diese Industrie geben wir jetzt keine Policen mehr oder so. Ja, also das ist nicht, es geht um normales Geschäftsleben, ganz normale Transaktionen.
Naja, aber genau das ist ja das Ding, ne? Das ist das halt irgendwie, also dieser Nachhaltigkeitsbegriff scheint Ihnen jetzt tatsächlich oder auch dieser Fokus darauf erstmal geschadet zu haben, so wie Sie das beschreiben. Und jetzt ist nicht blöd, den jetzt selber in die Hand zu nehmen und umzudrehen, aber.
Ich setze den Nachhaltigkeitsbegriff dagegen, weil diese Institute, die so handeln, haben einen falschen Nachhaltigkeitsbegriff, weil die sagen, Waffen per se, egal für wen, gleich nicht nachhaltig. Und da sagen wir, ihr habt ein falsches Verständnis. Also so hängt das zusammen.
Trifft man sich dann vielleicht in der Mitte, dass man sagen kann, okay, es ist falsch zu sagen, per se, jede Waffe ist nicht nachhaltig. Es ist aber auch genauso falsch zu sagen, per se, die ganze Waffenindustrie ist nachhaltig. Das ist sie nämlich nun mal auch nicht. Und da lügen wir uns sehr offensichtlich in die Tasche, wenn wir sagen würden, jeder Panzer ist nachhaltig. Ist er nicht.
Ich habe immer...
Auch die Produktionswege und so weiter. Und so. Also klimatisch nachhaltig ist da relativ wenig.
Also nein, wenn man differenziert, muss man sagen, also das Bemühen, klimaneutral zu werden, muss man in unserer Industrie genauso voraussetzen wie in jeder anderen Industrie auch. Also einfach so, als sei das im Prinzip gleich. Die Produkte, die da rauskommen, unterscheiden sich von ihrem Anwendungszweck her von anderen Produkten und können nicht in gleichem Maße Klimaneutralität umsetzen, wie das vielleicht ein normales Auto kann oder ja, so. Das muss man einfach
erkennen. Aber dann label ich es halt eben nicht so.
Wogegen wir uns wehren, ist, dass dann immer noch sozusagen in einer dritten Ebene gesagt wird, und Ebene Nummer 1 kann ja alles in Ordnung sein, Ebene Nummer 2 auch, haben wir verstanden, aber Ebene Nummer 3, ihr macht Waffen und Waffen sind per se nicht nachhaltig. Und da setzen wir halt entgegen und sagen, nein, Waffen für Streitkräfte und Sicherheitsorgane in EU und NATO sind die Basis für Sicherheit und Frieden bei uns und sind damit die Basis für Nachhaltigkeit.
Aber, auch da, wenn wir die NATO quasi als einen Militärapparat betrachten, dann sind wir bei 1.100 Milliarden US-Dollar Ausgaben, da sind die USA mit drin. Das ist ein verpflichtendes Verteidigungsbündnis. Also müssen wir da jetzt noch so viel reinpressen, wenn die Russen 61 Milliarden...
Die Industrie entscheidet darüber, was Abschreckungsfähigkeit und Sicherheit konstituiert, sondern das tun die Streitkräfte, in dem Fall das Bündnis, die NATO, die Regierungen zusammengeschlossen sind, treffen sich ja nächste Woche. Die entscheiden das und nicht die Industrie. Die Industrie folgt dem, was dort von den Planern entschieden worden ist, nach dem Motto, das und das brauchen wir, um verteidigungsfähig zu werden.
Ja, aber Sie sind Vorsitzender von einem Lobbyverein und da machen Sie Ihre eigenen Einflüsse jetzt aber auch ein bisschen kleiner, als Sie sind. Also ist es ja schon ein
klares Miteinander. Wir hatten früher eine Rüstungsstaatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium, die immer sagte, wir kaufen nicht, was die Industrie uns andrehen will, sondern das, was wir brauchen. Und das ist bis heute sozusagen das Motto, was über allem steht. Auch bei den 100 Milliarden Sondervermögen, da wird das eingekauft, was die Bundesregierung braucht und nicht das, was wir vielleicht ihr jetzt verkaufen wollen.
Naja gut, also ich glaube an dem Punkt, ob jetzt Militärtechnik nachhaltig ist oder nicht, da drehen wir uns wahrscheinlich noch 30 Stunden im Kreis. Das wäre bei zwei Weizen im Biergarten dann lustig, aber so glaube ich, kommen wir. Ich würde noch mal einen kurzen Punkt ansprechen, falls Sie die Zeit noch haben, nämlich den Nutzen von Militärtechnik in Sachen Klimawandel. Wir haben also sehr viel Sachschäden, sehr viel Umweltschäden, sehr viel nicht gehbares und gangbares Land, wie wir es ja in Kriegszeiten auch haben, und dafür ist ja Militär bestens ausgerüstet, einerseits das Land nicht gangbar zu machen, andererseits aber auch drüber zu gehen. Und bei Letzterem sehen Sie da eine Chance für es geht auch perspektivisch in Zukunft darum, nicht nur verwüstete Landschaften aufgrund von Krieg zu erobern mit Waffen, sondern es geht darum, auch von Naturfolgen verwüstete Landschaften mitten in Deutschland wieder begehbar zu machen, überhaupt an die Leute ranzukommen, wo technisches Hilfswerk und so weiter einfach.
Ja, natürlich geht es darum, also nochmal, die ganze Debatte, die wir jetzt geführt haben, heißt ja nicht, dass man die Gefahren durch Klimawandel irgendwie runterspielen will oder an den Rand drücken will. Natürlich sind die da und natürlich muss denen entgegengewirkt werden. Und dass das eine extrem hohe Priorität hat, ist ja überhaupt keine Frage. Da sind sich ja auch alle einig. In unserer Regierung sind sich ja alle einig. Wir wollen nicht hoffen, dass es zu solchen Katastrophen vermehrt kommt. Aber auch da haben wir die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt, dass hier zumindest in Deutschland auch eine gut ausgerüstete Bundeswehr ihren Part gespielt hat. Ja, also gerade im Ahrtal oder bei ähnlichen Katastrophen, Flutkatastrophen in den vergangenen Jahren war ja die Bundeswehr auch immer mit im Einsatz. Auch das sollte man sehen, wenn man als Gesellschaft einen Blick auf Streitkräfte und deren Ausrüstung richtet. Ja, auch da sind ja viele Dinge, die von unserer Industrie geliefert werden, mit dabei. Und ich glaube, man kann in Summe nur sagen, man muss diese Dinge, die wir jetzt diskutiert haben, sozusagen ganzheitlich sehen. Und ich plädiere nochmal dafür, dass man auch den Nachhaltigkeitsbegriff ganzheitlich versteht, Umwelt und Soziales, und dass man vor diesem Hintergrund Sicherheit wirklich als Fundament sieht. Und ich darf nochmal daran erinnern und empfehle es jedem nachzulesen, was unsere Außenministerin Frau Baerbock jetzt vor einigen Tagen gesagt hat, weil die Bundesregierung hat sich ja vorgenommen, eine nationale Sicherheitsstrategie zu erarbeiten, und dafür hat sie den Auftakt geliefert, und sie hat in sehr nachvollziehbarer Weise, fand ich, das Thema der umfassend verstehenden Sicherheit als Basis für Lebensgrundlagen und im Grunde auch für Nachhaltigkeit, ohne dass sie den Begriff dazu sehr strapaziert hätte, sehr gut beschrieben. Also ich kann all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen, das mal nachzulesen. Und dann versteht man vielleicht auch sozusagen nochmal von einer anderen Warte das Thema, was wir jetzt hier behandelt haben.
Ja, die Mutter aller Gespräche ist die Kontroverse. Da danke ich Ihnen, Arzt Podin, für die interessante, kontroverse Debatte. Ja.